Aber nun wenden wir uns Gottes Wort zu, Markus Evangelium, diesmal das 8. Kapitel schon. Damit sind wir ja schon ganz schön weit, so ziemlich bei der Hälfte jetzt schon. Und der Herr Jesus ist jetzt auch schon ganz schön lange mit seinen Jüngern ganz persönlich unterwegs. Sie dürfen schon lange, sehr lange, ganz schön viel von ihm lernen. Ich habe mal, und gerade heute wird es auch wieder um diese gehen, ich habe mich dann nochmal interessiert und mich gefragt, wie lange sind wir eigentlich schon mit den Jüngern, mit Jesus unterwegs? Und ich habe mal geschaut, über die erste Berufung der Jünger habe ich gepredigt am 20.03.2022. Das ist schon 2,5 Jahre her. Und über die, ja, als er wirklich sich dann die 12 auserwählt hat, das war am 18.12.2022. Also auch bald 2 Jahre her. Eine ganz schön lange Zeit. Und tatsächlich war diese ganze Zeit für die Jünger schon kürzer, aber jetzt nicht so arg viel kürzer. Die sind auch schon echt lange mit Jesus unterwegs. Und nach so langer Zeit ist es doch auch mal angebracht, Bilanz zu ziehen und sich zu fragen, ja, was ist denn eigentlich hängen geblieben aus dieser Zeit? Bei den Jüngern, aber auch bei uns. Das ist im Grunde schon das, worum es auch heute gehen soll. Ich habe es mir überschrieben mit, was hast du gelernt? Der Hauptpunkt des Ganzen wird eine Ermahnung sein. Das heißt, wenn ich jetzt nicht alles falsch mache, werdet ihr euch heute am Ende ermahnt fühlen. Macht euch darauf gefasst. Aber das ist gut. Ermahnung ist nicht immer schlecht. Sich ermahnt fühlen ist nicht immer schlecht. Und soll ja zum Segen und zum Guten dienen. Der Abschnitt, den ich mit euch betrachten möchte, ist ziemlich lang. Ich denke trotzdem, dass ich gut durchkommen werde in der Zeit. Nämlich Kapitel 8, die Verse 1 bis 21. Markus 8, die Verse 1 bis 21, könnte man auch 3 Predigten draus machen. Ich mache es in einer. Glaubt mir, das wird funktionieren. Die erste Geschichte ist die Speisung der 4000. Dann kommt eine Auseinandersetzung und Bruch zwischen Jesus und den Pharisäern. Zuletzt eben die besagte Ermahnung des Herrn an die Jünger. Von der Struktur her ist das in etwa so zu sehen. In der ersten Geschichte der Speisung der 4000 geht es um den praktischen Unglauben der Jünger. Ja, die Jünger glauben an den Herrn, aber wenn es hart auf hart kommt, ja, wenn es darum geht, wirklich diesem Glauben entsprechend zu leben, dann haben sie da doch durchaus Defizite vorzuweisen. Und das werden wir hier sehen. Dann kommt eine Geschichte dazwischen mit den Pharisäern, die uns tatsächlichen Unglauben zeigt. Wirklichen Unglauben, der wirklich verdammt. Und dann schwenkt die Geschichte wieder zurück auf den praktischen Unglauben der Jünger. Das ist der Fahrplan für diese Predigt. Und wir starten eben hinein jetzt. Ja, freue mich, dass man mich jetzt auch online sehen kann. Und ich lese jetzt erstmal die Geschichte von der Speisung der 4000, Markus 8, die Verse 1 bis 9. Lest gern mit. In jenen Tagen, als eine sehr große Volksmenge zugegen war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie ohne Speise nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten, denn etliche von ihnen sind von weit her gekommen. Und seine Jünger antworteten ihm: Woher könnte man diese hier in der Einöde mit Brot sättigen? Und er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie aber sprachen: 7. Da befahl er der Menge, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie austeilten. Und sie teilten sie dem Volk aus. Sie hatten auch noch einige kleine Fische. Nachdem er gedankt hatte, gebot er, auch diese auszuteilen. Sie aber aßen und wurden satt. Und sie hoben noch 7 Körbe voll übrig gebliebener Brocken auf. Es waren aber etwa 4000, die gegessen hatten, und er entließ sie. Ja, Jesus ist immer noch im Osten vom See Genezareth, in heidnischem Gebiet. Wir hatten letztes Mal dort von einer Heilung gelesen. Und Matthäus schildert uns das etwas genauer. Es kamen auch dort ganz schön viele Leute dann zu ihm. Ja, wie wir hier auch lesen, Tausende, die alle eben ihre Kranken brachten. Sprach sich rum, dass dort einer ist, der diese Krankheit nehmen kann. Und so sammelten sich die Leute. Ich weiß nicht genau, warum sie so lange auch bei ihm waren. Es wird nicht gesagt, dass er gepredigt hat. Vielleicht hat er gepredigt, auch hier zu den Heiden. Vielleicht mussten sie aber auch einfach so lange warten, bis sie alle zu Jesus kommen konnten. Und blieben danach einfach noch in Bewunderung diesem Mann gegenüber. Auf jeden Fall geschah hier ein gewaltiger Ruck in diesem Gebiet. Viele Menschen kamen zusammen, zu viele für dieses Gebiet, Tausende. Die Umgebung hatte nicht genug Essen parat. Ja, es gab ja keine Supermärkte. Unterwegs gab es keine Tankstellen, wo man sich hätte Essen kaufen können. Es waren viele Menschen da, die Vorräte gingen aus und auf einmal geschah eine humanitäre Notlage. Zu wenig Essen für diese Leute. Jesus sieht natürlich diese Notlage und spricht seine Jünger darauf an. Was nun folgt, kommt allen, die auch die letzten Predigten gehört haben oder einfach auch schon mal eins der Evangelien gelesen haben, sehr bekannt vor. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit eine ganz schön ähnliche Geschichte. Die Speisung der 5000. Ja, fast gleich vom Ablauf. Markus erzählt sie auch fast gleich. Viele Menschen sind in einer Gegend bei Jesus, für die es nicht genug Essen in dieser Gegend gibt. Jesus redet mit seinen Jüngern über diese Notlage. Die Jünger stellen fest, dass es auf natürlichem Weg keine Möglichkeit gibt, jetzt genug Essen für diese Leute zu besorgen. Jesus lässt die Jünger nachschauen, wie viel sie haben. Sie haben eine Handvoll Essen. Jesus gebietet, dass die Leute sich hinsetzen. Er dankt, er bricht die Brote, er teilt sie aus. Die Jünger verteilen sie unter die Leute. Am Ende sind alle satt und es bleibt sehr viel übrig. Einmal 12 Körbe voll, für jeden Jünger das waren kleine Körbchen, kann man vom Wort ableiten, für jeden Jünger quasi noch ein Lunchpaket, beim zweiten Mal für jedes Brot am Anfang ein großer Korb am Ende. Ziemlich gleich diese beiden Geschichten. Fische kommen noch dazu, war auch bei der Speisung der 5000 schon. Ja, man könnte sich jetzt fragen, ja, was soll ich hierzu eigentlich noch Neues sagen, wenn es doch genau das Gleiche ist im Grunde wie davor. Und doch sticht hier eine Sache, denke ich, doch gewaltig raus. Eine große Frage, die sich auftut, wenn man das liest. Oder? Wie kann es sein, dass die Jünger, obwohl sie das alles schon mal erlebt haben, wieder so reagieren? Wie kann es sein, dass, obwohl sie schon mal gesehen haben, wie Jesus aus einer Handvoll Broten Tausende von Menschen zu essen gibt, und er sie jetzt das fragt, sie trotzdem sagt, nö, geht nicht. Keine Chance, nicht genug Essen. Wie kann das sein? Zu ihrer Verteidigung, ja, das andere Wunder ist schon, stimmt, ein paar Monate her. Wir haben keine genaue Zeitangabe, aber ich schätze mal, 3 Monate sind bestimmt ins Land gegangen. Jesus tut auch nicht ständig solche Wunder, das war einmal bisher. Seither waren sie es doch wieder gewohnt, sich auf natürlichem Wege um ihr Essen kümmern zu müssen. Es ist nicht schlecht oder ungewöhnlich, sich zu überlegen, wo kann man hier genug Brot kaufen. Und doch lässt es einen doch etwas verdutzt zurück, dass sie wirklich von selber erstmal gar nicht auf die Idee kommen, der Herr könnte doch dieses Wunder nochmal tun. Bestimmt. Ja, wir werden später sehen, sie hatten das jetzt nicht kognitiv vergessen. Nur in dieser Notlage sind sie einfach aus diesem rationalen Überlegen nicht rausgekommen. Hier sind Leute und ja, auf natürlichem Weg müssten wir jetzt normalerweise hier genug Höfe oder sonst was haben, um die zu versorgen. Als Jesus dann gefragt hat, wie viele Brote habt ihr, hat es bestimmt jedem gedämmert. Aber im ersten Moment war der Blick nicht darauf gerichtet. Warum? Warum fällt 12 Jüngern, die so viel Zeit mit Jesus verbracht haben, in so einer Situation nur ein, zu sagen, geht nicht? Und die Antwort ist, dass es eben tief im Wesen des gefallenen Sünders einfach steckt. Die sichtbaren Umstände in Betracht zu ziehen, aber nicht den unsichtbaren Gott, der über diese Umstände herrscht und Macht hat, auch Wunder zu tun. In Bibelsprache ausgedrückt könnte man sagen, es liegt uns im Blut, nicht im Glauben, sondern im Schauen zu leben. Das steckte tief in den Jüngern und das steckt auch tief in uns. Aber der Herr würde gern in uns sehen, dass wir im Glauben leben. Der Herr würde gern von uns sehen, dass wir wirklich mit ihm rechnen. Mit der unsichtbaren Realität, die wir aus der Bibel lernen, dass wir damit wirklich rechnen, kalkulieren. Dass wir mit einem versorgenden Gott im Hinterkopf unsere Finanzpläne und sonstige Pläne schmieden. Das würde der Herr gerne von uns sehen. Und dass wir auch sonst, wenn wir in einer Herausforderung stehen, die mir vielleicht zu groß scheint, wenn ich meine Ressourcen betrachte, was ich normalerweise kann, was mir zur Verfügung steht, dass ich damit rechne, dass wenn das Gottes Wille ist und ich davon überzeugt bin, Gott mir schon die nötigen Ressourcen geben wird. Gott will, dass wir lernen, mit ihm zu rechnen. Und wie wir hier sehen, das fällt nicht nur uns schwer. Das ist ein Problem, das tief in jedem von uns drinsteckt. Dieser eben praktische Unglaube, von dem ich geredet habe. Ja, wenn man die Jünger gefragt hätte, und wir werden das später noch sehen, nach diesem Wunder, die hätten das alles erzählen können. Wir werden es später lesen, die wussten auch noch genau, wie viele Körbe am Ende übrig waren. Wie viel jeder von ihnen nachher noch mitgenommen hat. Rein kognitiv wussten sie das schon. Aber in der Praxis, wenn sie dann gefordert waren, dann war das auf einmal kein Bestandteil der Rechnung, wie mit dieser Situation jetzt umgegangen werden könnte. Aber das will der Herr von ihnen und auch von uns sehen. Dass wir diesen nicht nur den Bekenntnisglauben, sondern auch den praktischen Glauben erlernen. Wie gesagt, sei es, dass es um Versorgung geht, wie hier, sei es, dass wir im Kampf mit der Sünde stecken und uns nicht vorstellen können, wie wir jemals das überwinden sollten, oder sonst in irgendeiner hoffnungslosen, scheinbar hoffnungslosen Situation. Er möchte, dass wir lernen, mit ihm zu rechnen. Praktischer Unglaube bei den Jüngern. Die nächste Geschichte, also ich gehe schon weiter, ihr seht, ich komme wirklich durch. Die nächste Geschichte zeigt uns nun aber richtigen Unglauben. Und ich möchte die Verse 10 bis 13 lesen. Dort lesen wir, und sogleich stieg er mit seinen Jüngern in das Schiff und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer gingen hinaus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Und er seufzte in seinem Geist und sprach, warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und er ließ sie stehen, stieg wieder in das Schiff und fuhr ans jenseitige Ufer. Hier nun eine sehr kurze und knappe Geschichte. Also das Wunder der Speisung der 4000 endet wie so oft damit, dass Jesus ins Boot steigt und fortfährt über den See. Ja. Nach einigen Wochen, Monaten kommt er jetzt das erste Mal wieder zurück nach Galiläa, ja, wo er davor ja die meiste Zeit verbracht hat, jetzt einige Zeit in komplett heidnischem Gebiet allein mit den Jüngern verbracht hat, eine große Wanderung, kommt er nun das erste Mal wieder zurück. Sie legen an in der Gegend von Dalmanuta. Das kann man nicht so ganz historisch nachverfolgen, wo das war. Markus bezeichnet die Gegend mit die Gegend von Magadan oder Magdala. Also, und das ist eine Stadt, die kann man lokalisieren. Ja, da kommt Maria Magdalena her, Maria von Magdala. Eben in diesem typischen Gebiet, in dem Jesus unterwegs war. Und dort muss dann auch dieses Dalmanuta gelegen haben. Dort legen sie an, Jesus steigt aus. Und scheinbar spricht sich schnell wieder rum, dass er da ist. Und es kommt auch schnell zu den Pharisäern. Und die sind sofort wieder auf dem Plan. Er hatte ja die Gegend verlassen nach einem direkten weiteren Konflikt mit den Pharisäern. Und scheinbar hatten diese sich vorgenommen, wir lassen diesem Mann keinen Freiraum mehr zu handeln. Ja. Sie hatten schon sehr lange eigentlich den Plan gefasst, dieser Mann muss sterben, dieser Mann passt nicht in unser Bild, er widerspricht uns, das ist nicht unsere Vorstellung von einem Messias, den wollen wir nicht, an den glauben wir nicht, der muss weg. Aber sie hatten das große Problem, da waren viele andere Leute und die haben sich erstens sehr darüber gefreut, dass er so viele Menschen gesund macht und waren schon auch begeistert von seinen Predigten. Er hatte eine große Anhängerschaft und die Pharisäer wussten, okay, wir haben jetzt eigentlich nichts in der Hand gegen diesen Mann, die Menschen werden uns lynchen, wenn wir dem an den Hals gehen. Also mussten sie erst seinen Ruf zerstören. Sie mussten seinen Ruf schädigen. Und das war das Ziel. Und deshalb kommen sie sofort, er ist dort wieder in der Öffentlichkeit, und sie kommen und, wie es hier heißt, fingen an, mit ihm zu streiten. Könnte auch sagen, diskutieren. Ja, sie stellen sich nicht einfach hin mit Anschuldigungen, sie sagen, wir wollen etwas von dir. Wir wollen ein Zeichen, ein klares Zeichen, dass du der Messias bist. Ein sogenanntes Zeichen vom Himmel. Man könnte jetzt fragen, okay, angesichts der Dinge, die ihr schon getan habt, was wollt ihr denn eigentlich noch? Was könnte ein deutlicheres Zeichen sein, als Brot zu vermehren, Kranke zu heilen, Tote aufzuerwecken, Dämonen auszutreiben, Stürme zu stillen? Was denn noch? Ich weiß nicht, was sie geantwortet hätten, wenn ich sie hätte fragen können damals, was wollt ihr denn eigentlich? Aber die wahrste Antwort wäre natürlich gewesen, gar nichts. Wir wollen nichts. Wir wollen nichts von ihm sehen. Wir wollen von ihm sehen, dass er ein Zeichen nicht tun kann. Wir wollen etwas haben, womit wir zeigen können, er ist nicht der Messias. Ja, sie wollten etwas in der Hand haben, womit sie ihn verunglimpfen konnten und die Menge überzeugen konnten, schaut, dieser Mann kann nicht der Messias sein, denn er kann hier etwas nicht, was der Messias tun müsste. Und ihre These war ja bereits, dieser Mann tut seine Wunder durch den Teufel. Und jetzt brauchten sie noch irgendwas, um diese These auch zu beglaubigen. Denn ja, wir wissen aus der Bibel, auch der Teufel kann Wunder tun, aber nicht so viele wie Gott. Und jetzt müssen wir irgendwas finden, was der nicht kann. Und das ist echter Unglaube. Und wenn wir gerade eigentlich davon sprechen, von diesem praktischen Unglauben, wo jeder, der ein wahrer Christ ist, sich sehr wohl hinterfragen sollte, wo jeder von uns lernen muss, sollten wir uns auch wieder daran erinnern, wenn Unglaube weitergeht, in dem Sinn, wie er hier geht, dass er Jesus nicht nur in der Hitze des Gefechts vergisst, sondern wirklich konkret ablehnt und sagt, ich glaube nicht an diesen Mann. Ich glaube nicht, dass das der Erlöser der Welt ist. Ich glaube nicht, dass das der Sohn Gottes ist. Dann ist das eine ganz andere Nummer. Der eine Unglaube hält uns davon ab, Gott zu dienen, wie es ihm gebührt. Der andere führt uns in die Hölle, die ewige Hölle. Und das weiß der Herr Jesus. Das weiß er. Und deshalb diese Reaktion in Vers 12. Und er seufzte in seinem Geist. Und was heißt das, in seinem Geist zu seufzen? Was er hier eben tut, ist eben nicht nur ein, quasi im Sinne von, die schon wieder. Nein, das ist etwas, so diese Worte sollen beschreiben, dass hier etwas ganz tief aus seinem Inneren herauskommt. Dass ihn etwas ganz tief in seinem Inneren trifft. Und zwar trifft ihn ganz tief in seinem Inneren, dass er die tiefe Tragik dieser Situation erkennt. Dass er gerade Gottes Hand diesen Menschen ausstreckt. Diese Menschen, die gegen Gott rebellieren. Alle Tage und sie lehnen sie einfach partout ab und wollen partout nicht daran glauben. Sie wählen diesen Weg der Selbstgerechtigkeit und werden damit in die ewige Verdammnis gehen. Und er sieht das und deshalb erschüttert es ihn in seinem Geist. diese Tragik dieser Situation. Er ist extra gekommen, um zu retten, aber die Menschen wollen einfach nicht. Und er ist nicht erschüttert, weil er damit nicht gerechnet hätte, aber weil die Situation in sich einfach so tragisch ist, so schrecklich, so grauenhaft. Unglaube verdammt. Wahrer Unglaube verdammt. Und deshalb, wenn wir über Unglaube sprechen, und Glaube und Unglaube, dann sei das immer die erste Ermahnung. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Glaube nicht an ihn und du wirst verdammt werden. Wer sich gegen ihn und seinen Anspruch wehrt, der wird einmal allein mit seinen Werken vor Gott stehen und wird dafür für alle Ewigkeit zur Rechenschaft gezogen werden. Wer sich nicht seinen Jüngern anschließt und mit ihm zieht, der wird ewig verdammt werden. Und es geschieht, wie es eben hier nun beschrieben wird. Erst heißt es, er seufzt in seinem Geist und sprach, warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Eine gute Frage, warum? Aus ganz bösen Motiven. Und deshalb die Antwort, wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Kein Zeichen mehr. Matthäus berichtet uns, dass er anfügt, außer das Zeichen des Propheten Jona, was eine Umschreibung für die Auferstehung ist. Aber er wird jetzt kein Wunder vor ihnen tun, wie ihr Hampelmann, um sie irgendwann doch zufriedenzustellen. Stattdessen tut er etwas anderes. Er ließ sie stehen. Er kehrt ihnen den Rücken. Und stieg wieder in das Schiff und fuhr ans jenseitige Ufer. Ein Autor, finde ich, hat es sehr treffend ausgedrückt, wenn er schreibt, zuerst versuchen sie den Herrn, dann betrüben sie den Herrn und dann verlieren sie den Herrn. Verdammender Unglaube. Der Herr steigt ins Boot, er kehrt diesen Menschen für immer den Rücken, aber es kommen Menschen mit, seine Jünger wieder. Diese glauben an ihn, diese akzeptieren seinen Anspruch. Diese kommen mit ihm. Und ich hoffe, jeder von euch kann das von sich sagen. Ja, auch ich will zu Jesus ins Boot steigen. Aber auch diese Jünger, obwohl sie mit Jesus mitkommen, die tun sich trotzdem oft schwer zu glauben. Und ich gehe davon aus, das geht euch wahrscheinlich auch so. Und so wenden wir uns nun wieder dem Thema zu des praktischen Unglaubens. Und ich lese die Verse 14 bis 21. Und sie hatten vergessen, Brote mitzunehmen und hatten nur ein Brot bei sich im Schiff. Da gebot er ihnen und sprach, seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie besprachen sich untereinander und sagten, weil wir kein Brot haben. Und als es Jesus merkte, sprach er zu ihnen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht? Und denkt ihr nicht daran, als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viele Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sprachen zu ihm, 12. Als ich aber die 7 für die 4000 brach, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sprachen 7. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr denn so unverständig? Ja, diese Worte sind durchaus die schärfste Ermahnung an die Jünger, die uns Markus überliefert. Reden wir zuerst nochmal um die Umstände. Also sie fahren ab, hatten wir schon gesagt, wieder ans andere Ufer, vielleicht nordöstlich, weiß es nicht genau. Matthäus berichtet uns, dass die Unterredung erst stattfindet, wenn sie schon angekommen sind. Also wahrscheinlich kommen sie dort an, steigen aus, wollen vielleicht erstmal etwas essen und auf einmal merken sie, wir haben das Brot vergessen. Entweder vergessen, was zu kaufen, vielleicht hatten sie auch noch Körbe von der Speisung der 4000 eigentlich mit sich. Und ja, können wir uns vorstellen, ein Gerede entstand. Einer sagt, oh nein, wo ist das Brot? Und dann sagt einer, Thomas, du hattest doch das ganze Brot zuletzt, wo hast du das hingestellt? Und sagt er, vielleicht das habe ich bei Philippus stehen lassen. Und ein anderer sagt, ist doch jetzt egal, wer das jetzt verbockt hat, wir müssen erstmal drüber reden, wie wir jetzt wieder an Brot kommen. Wir sind hier in der Einöde. Also entweder fährt jemand zurück und schaut, ob sie noch da sind, oder wir suchen gleich ein neues Dorf. Und in dieser Unterredung, als die Jünger ganz aufgewühlt sind von diesen Gedanken, oh nein, was sollen wir essen, wir haben Hunger, kommt Jesus und sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Ich weiß nicht genau, warum er das jetzt so sagt. Entweder war er davor etwas abseits und ist noch so bewegt von dem, was gerade passiert ist, dass dieses sein Volk ihn jetzt wirklich so ganz partout zurückgewiesen hat, eben erschüttert im Innern und warnt sie einfach davor, was diese Menschen verdammt. Oder er hat sie gehört und sagt dies vielleicht sogar mit dem Grund, dass er ihre Gedanken weg von diesem Brot auf das Wichtigere richten möchte. Ich weiß es nicht. Es scheint so zu sein, dass Jesus das sagt und relativ schnell wieder weitergeht. Was er damit meint, ist relativ klar. Ja. Sauerteig ist ein Wort, das sehr häufig in der Bibel für den Einfluss der Sünde steckt. Speziell den von innen unbemerkt durchziehenden Einfluss der Sünde. Ja. Sauerteig, das ist ja, bin jetzt nicht ganz drin in der Materie, aber das ist ja etwas, wovon ich nur ein kleines bisschen unter den Teig mische, also das Gegenstück zur Hefe, das heute eher verwendet wird, und das durchzieht dann langsam den ganzen Teig. Ja. Wahrscheinlich könnte manch einer von euch das besser erklären, aber so in etwa funktioniert ja Sauerteig. Zieht von innen unbemerkt durch. Und das ist immer das Bild, das aufgegriffen wird. So ist auch die Sünde. Sie durchzieht langsam und unbemerkt das Ganze. Und durchsäuert eben das Ganze. Dieses Bild wird oft verwendet, schon im Alten Testament. Auch mitunter aus diesem symbolischen Grund durften viele Opfer nicht mit Sauerteig gemacht werden. Und auch Paulus schreibt in 1. Korinther 5, Vers 8, so wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Also auch hier steht der Sauerteig für Sünde und ungesäuertes eben für Sündlosigkeit oder eben Abwesenheit der Sünde. Und er warnt sie eben vor dem sündigen und zerstörerischen Einfluss der Pharisäer und des Herodes. Ja, bei den Pharisäern meint er ja mit ziemlicher Sicherheit im Grunde die Selbstgerechtigkeit. Das war ja der Grund, warum sie ihn ablehnten. Sie waren eben nicht bereit, Buße zu tun, sich zu hinterfragen. Sie waren mit sich zufrieden. Sie hatten Eifer für Gott, aber auf ihre Weise und wollten die sich auch nicht nehmen lassen. Und erst recht nicht die Überzeugung, dass sie selbst vor Gott gerecht sind, so wie sie sind. Und diese Überzeugung sollte sie ewig verdammen, wenn sie dabei geblieben sind. Aber auf der anderen Seite war da auch Herodes. Der war davor jetzt nicht erwähnt. Aber Jesus denkt natürlich über die ganze Geschichte nach und er weiß, dass auch Herodes ihn nicht will. In Kapitel 3 hatten wir gelesen, dass die Herodianer, die Anhänger des Herodes und die Pharisäer, obwohl sie sich eigentlich spinnefeind sind, sich verbündet haben, um Jesus zu bekämpfen. Hier waren andere Menschen, die Jesus auch hassten, aber hatten eine ganz andere Denkgrundlage. Ja, das waren die weltlich Genusssüchtigen. Herodes selbst ist das beste Beispiel, der ja eigentlich schon überführt war von dem, was Johannes der Täufer gelehrt hat, in Übereinstimmung mit Jesus, aber war nicht bereit, seine Trinkgelage und weltlichen Genüsse aufzugeben, um ihm auch wirklich Gehorsam zu leisten und war daher aus niederen Motiven sogar bereit, Johannes dem Messer zu überliefern und ihn umbringen zu lassen. Und beides sind Dinge, die uns vom wahren Glauben ablenken. Ja? Selbstgerechtigkeit und einfach festhängen an dieser Welt und deshalb nicht bereit sein, Jesus zu glauben. Und er warnt sie davor. Er warnt sie davor, weil diese Dinge einen zerstörerischen Einfluss auf den Glauben haben. Nur das Problem ist, die Jünger haben gerade anderes im Kopf. Die Jünger haben im Kopf, dass sie kein Brot haben. Und Jesus redet ja quasi von Brot, nämlich von Sauerteig. Sie fragen sich, oh nein, wo bekommen wir jetzt Brot her? Und auf einmal kommt er her und sagt, hab Acht vor dem Sauerteig. Der Pharisäer und des Herodes. Und wahrscheinlich geht er dann ein Stück weiter und als er weg ist, fangen sie wieder an, wie es ja heißt, miteinander zu reden. Das heißt ja in Vers 16, und sie besprachen sich untereinander. Sie reden wahrscheinlich in dieser Richtung, ja, was meint er jetzt damit? Will er uns einfach warnen, dass wir kein gesäuertes Brot kaufen sollen? Oder, nee, einfach nicht von den Pharisäern. Ja, aber die verkaufen doch gar kein Brot. Und was meint er damit? Und sie können sich keinen richtigen Reim drauf bilden. Aber sind sich auf jeden Fall einig, dass er das zu ihnen sagt, weil sie kein Brot haben. Quasi eine Rüge, dass sie das Brot vergessen haben. Und das merkt dann Jesus. Ja, er war eigentlich abseits, aber er merkt es natürlich, weil er alles weiß. Und er sprach zu ihnen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Und hier beginnt nun eben diese recht scharfe Ermahnung, die er mit einer Reihe von Fragen an sie rüberbringt. Was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht? Begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht? Und in diesen ganzen Fragen fallen, denke ich, mindestens zwei Dinge auf. Das eine ist das immer wiederkehrende Wort noch. Versteht ihr noch nicht? Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht? Immer noch nicht. Und was schwingt darin mit? Ihr solltet das eigentlich mittlerweile gelernt haben. Ihr habt eigentlich genug gelernt, es mittlerweile gesehen zu haben. Ihr seid nicht mehr am Anfang, ihr seid eine Weile mit mir unterwegs und ihr hättet mittlerweile so weit sein sollen, nicht mehr so zu denken. Seid ihr noch nicht so weit? Eben die Frage, was habt ihr denn eigentlich gelernt? Was habt ihr denn eigentlich gelernt? Ja, wie gehen wir jetzt damit um, wenn wir sowas von Jesus reden? Ja, das kann einen jetzt auch irgendwo befremden, oder? Ja? Ist Jesus nicht eigentlich der, der Mitleid hat mit allen unseren Schwachheiten? Der uns immer liebt, auch wenn wir sündigen? Gibt es doch ein Maß an Sünde, bei dem die Liebe des Herrn auf einmal aufhört? Wo wir es verbocken können? Und die Antwort ist nein. Die Antwort ist nein. Und deshalb ist auch die Geschichte davor sehr wichtig. Wenn es jemand verbockt hat, dann der, der Jesus nicht haben wollte. Und den ermahnt der Herr nicht länger, den lässt er stehen. Aber den, der mit ihm im Boot ist, den ermahnt er auch. Und zwar aus Liebe. Denn gerade weil der Herr uns liebt, will er nicht, dass wir für immer in Unverständnis und Sünde stecken. Da will er uns doch herausretten. Und ich denke, ein guter Lehrer, also wenn wir uns das jetzt mal wieder rein menschlich vorstellen, ein Lehrer oder ein Trainer, ja, wir uns jetzt einen Schullehrer oder einen Sporttrainer vorstellen, da ist doch nicht der Beste, der seine Schüler immer nur tätschelt und sagt, ja, passt schon, alles in deinem Tempo, nur langsam. Sondern einer, der auch mal fordert, oder? Der Eifer dafür hat, dass er weiterkommt. Der schon auch das Feingefühl hat, zu verstehen, was der Schüler kann und was nicht. Sehr wohl Erbarmen und Langmut, und das hat der Herr definitiv. Aber der auch merkt, wenn der andere sich vielleicht gerade auch einfach nur anstellt, weil er nicht will. Oder aus Faulheit. Ich denke, wir sind uns einig, ein guter Lehrer, der sollte das auch mal rügen. Und das tut der Herr. Nicht, weil er die Jünger jetzt verstößt, weniger liebt. Nein, weil er Eifer für ihr Wachstum hat. Eifer dafür, dass sie rauskommen aus der Sünde. Immer weiter. Und das ist gut. Der Herr hat Eifer für meine und deine Heiligung, wie er es für die Jünger hat. Er hat Erbarmen mit unseren Schwachheiten, viel Langmut, aber er hat Eifer. Und wir sollten diesen Eifer auch haben. Und so kommt nun eben hier diese Ermahnung. Also das eine ist das Noch, das heraussticht. Und das andere auch die Wortwahl. Ja? Ich meine, was sagt er? Versteht ihr nicht? Und dann, habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht. Und diese Worte kennen wir. Mindestens aus dem 4. Kapitel des Markus-Evangeliums. Das war auch ein gewisser Knackpunkt, wo der Herr sich der Menge abgewandt hat und den Jüngern zu, wo er angefangen hat, in Gleichnissen zu lehren, die die Menge nicht mehr verstehen sollte, aber die er den Jüngern erklärt hat, wo er angefangen hat, eine Trennung zu machen zwischen Allgemeinheit und Jünger. Und dort sagte ihn, warum er diese Gleichnisse so erzählt. In Markus 4, Vers 10, als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis, und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Hier macht er eine Trennung und beschreibt ein spezielles Vorrecht für die Jünger. Ihr dürft sehen und hören. Matthäus gibt uns mehr wieder und sagt, dass der Herr auch sagte: Glückselig sind eure Ohren, dass sie hören, und eure Augen, dass sie sehen. Ihr habt Vorrechte. Aber nun fragt er, ja, was habt ihr denn nun gemacht aus diesen Vorrechten? Seht ihr immer noch nicht und hört ihr immer noch nicht? Und natürlich am Herzen. Habt ihr immer noch nicht erkannt und immer noch nicht verstanden? Obwohl ihr so viel Vorrecht habt. Und dann fängt er an, sie eben zu erinnern an, sie haben natürlich sehr viel gesehen, aber speziell zwei Dinge sollten natürlich genau darauf hier eine Anwendung finden. Speisung der 5 und der 4000, von denen wir es gerade schon hatten. Er hat zweimal gezeigt, dass wenig Brot ihm reicht, um viele zu sättigen. Eigentlich braucht er gar keins. Und er erinnert sie daran und fragt, ab Vers 18, denkt ihr nicht daran, als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viele Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sprachen zu ihm: 12. Sie hatten die kognitive Erinnerung daran. Ja, ich weiß noch, wie das war. Ja, wir hatten nur so wenig. Ja, du hast das für alle ausgeteilt. Ja, wir hatten danach noch echt viel übrig. Als ich dann die 7 für die 4000 brach, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sprachen: 7. Auch das wussten sie noch. War ja erst kurze Zeit her. Sie wussten das kognitiv, aber sie haben es in diesem Moment nicht hingekriegt, den Transfer zu schaffen. Nun ist es natürlich an uns, den Transfer zu schaffen, dieser Mann. Ja, wir waren nicht dabei bei der Speisung der 4.000 und 5.000, aber wir haben davon gehört, oder? Und auch jeder sonst unter euch, der schon einige Zeit mit dem Herrn unterwegs ist, hat gewiss einige Dinge erlebt. Einige Dinge gelernt. Oder hätte es zumindest lernen können. Und die Frage an uns ist, was hast du gelernt in dieser Zeit? Und so provokant es ist, ich möchte es trotzdem wiedergeben, es hat mal jemand gesagt, kein Gläubiger, ist nicht direkt in diesem Zusammenhang, aber ich musste daran denken, dass mir mal einer gesagt hat: Der Unterschied zwischen den Dummen und den Klugen ist, dass die Dummen immer wieder die gleichen Fehler machen, während die Klugen immer wieder neue Fehler machen. Und auch daran dürfen wir uns hier prüfen. Und ich habe das gemacht in dem Zuge. Ich habe mir gestern die Zeit genommen und habe mich auf meinen Balkon gesetzt und habe mir ein paar Blatt Papier genommen und einen Stift und habe mal wirklich überlegt und aufgeschrieben, welche Dinge durfte ich denn bereits lernen? Und dann aber auf einem anderen Blatt aufgeschrieben, was hätte ich eigentlich bereits lernen müssen, aber habe es eigentlich noch nicht gelernt. Und dazwischen waren noch viele Sachen, wo ich mich fragen muss, habe ich das jetzt gelernt oder nicht? Ich möchte euch an ein paar Sachen Anteil nehmen lassen, nicht alles, das ist teilweise einfach zu persönlich, aber ein paar Dinge würde ich dann weitergeben. Eine Sache, die ich sagen kann, dem Herrn die Ehre, die ich lernen durfte, war, ich brauche die regelmäßige stille Zeit mit Gott. Aber auch das habe ich nur gelernt durch hundertfache Wiederholungsfehler. Weil ich hundertmal den Fehler gemacht habe, dass, wenn es mir geistlich gut ging, ich das dann wieder abschleifen lassen, dann ging es mir irgendwann wieder mies und immer mieser und immer mieser. Und irgendwann ging es mir so mies, dass ich wieder angefangen habe, Gott in seinem Wort zu suchen und mir ging es wieder besser. Und dann ging das eine Weile und dann habe ich es wieder schleifen lassen, weil es mir ja so gut ging. Und heute muss ja nicht und ich habe so viel anderes zu tun. Und dann ging es wieder abwärts, bis ich wieder ganz am Boden war und dann habe ich wieder angefangen. Und diesen Fehler habe ich so oft hintereinander gemacht, dass ich mir irgendwann gesagt habe, ich will nicht mehr. Ich werde das jetzt einfach durchziehen und preis den Herrn. Das ist eine Sache, die durfte ich lernen. Ja, wer meint zu stehen, ja, sehe zu, dass er nicht falle. Ich hoffe, ja, dass das jetzt nicht aus Stolz gesagt war und ich bald dann doch wieder am Boden liege, in dieser Hinsicht. So gibt es eben manche Dinge. Eine weitere Sache, die ich denke auch vielleicht gelernt zu haben, was ich mir aufgeschrieben habe, war: Suche Gottes Segen in jeder Situation und du wirst ihn finden. Die Liste mit den Dingen, die ich eigentlich hätte lernen müssen, war aber leider viel länger. Da waren teilweise ganz profane Dinge dabei, wie zu viel Kaffee tut mir nicht gut. Das habe ich leider bis heute nicht gelernt. Aber auch dann praktische Dinge, dass ich oft Schweigen mehr bereuen werde als Reden. Muss ich mir, denke ich, sagen, dass ich das immer noch nicht gelernt habe. Und dann natürlich auch sehr tiefe Wahrheiten, die auch mich dann ermahnt haben. Menschen gehen verloren. Habe ich das gelernt? Menschen gehen wirklich beständig, täglich, ewig verloren. Und nur das Evangelium kann sie retten. Habe ich das gelernt? Ich habe es auf die Nein-Liste geschrieben. Jesus hat wirklich mein ganzes Leben verdient. Gott darf tun, was er will, und ich habe damit nicht zu hadern. Und Gottes Wille ist immer gut. Hätten wir diese Lektionen schon lernen können? Habt ihr Erfahrungen gemacht, die vielleicht gerade zum Beispiel das zeigen? Ich meine, jeder, der gerettet wurde, der hat eigentlich gelernt, dass Menschen verloren gehen. Wahrscheinlich hat jeder von euch auch schon mal gemerkt, wie schlimme Umstände zum Guten gewirkt haben und eigentlich die Grundlage gelernt zu haben, dass Gottes Wille immer gut ist. Aber was ist, wenn wir in der Hitze des Gefechts sind? Ich möchte empfehlen, das auch zu tun. Ja? Vielleicht tut ja der Herr jetzt schon zu deinem Herzen sprechen. Vielleicht ja, vielleicht nein, aber ich habe das als gut empfunden und ich möchte das einfach empfehlen, dass auch ihr euch diese Zeit nehmt, euch irgendwann mal hinzusetzen und diese Dinge aufzuschreiben. Und für die Dinge, die du gelernt hast, dafür kannst du Gott dann danken. Seine Gnade durften wir auch schon Dinge lernen. Aber ich denke, es ist auch dran, dann Buße zu tun für die Dinge, die wir noch nicht gelernt haben. Und hier die Einstellung zu ändern. So, nun ist vielleicht jeder so ein bisschen geknickt. Ich habe es angekündigt. Und ja, wir sollten die Ermahnung auch annehmen. Und das Ziel ist natürlich, dass auch diese Ermahnung letztlich wieder zu Freude führt. Aber ich möchte noch etwas Mutmachendes zum Schluss sagen, was ich eigentlich schon in der letzten Predigt erwähnt habe. Die Jünger werden hier ganz schön ermahnt. Und es endet auch ermahnend. Der Abschnitt endet offen mit der Aussage, und er sprach zu ihnen: Warum seid ihr denn so unverständlich? Und so wird das Ganze jetzt stehen gelassen. Aber es wird nicht ganz stehen gelassen. Denn diese Einheit, die ich heute mit euch betrachtet habe, die wird von zwei Begebenheiten eingerahmt. Nämlich einmal von der Geschichte, wie der Herr einem tauben Mann die Ohren auftut und wird gefolgt. Und danach kommt eine Geschichte, wie einem blinden Mann die Augen auftut. Und der die Ohren und Augen des physischen Leibes öffnen kann, der kann auch die Ohren und Augen des Herzens öffnen. Wir werden in diesem Text von heute sehr an unsere Verantwortung erinnert. Und die werden wir auch nicht los, die dürfen und sollen wir nicht abschütteln. Die müssen wir annehmen, da müssen wir Buße tun, da müssen wir uns bemühen. Aber wir dürfen auch wissen, dass wir den Herrn dafür brauchen und dass er das tun kann und tun will. Der Herr öffnet Augen und Ohren. Und alles, was du schon gelernt hast, das hast du deshalb gelernt, weil der Herr die Augen und die Ohren deines Herzens geöffnet hat. Und wenn du merkst, ich komme nicht voran, ich krieg das nicht hin, ich steck so fest in meinem alten sündigen Wesen, dann nimm das doch zum Anlass, nicht zu verzweifeln, sondern zum Herrn zu flehen, der das wirklich in dir ändern kann, der die Augen und Ohren deines Herzens öffnen kann. Das dürfen wir uns als Zuversicht hieraus mitnehmen. Dennoch, ja, es bleibt eine Ermahnung. Ich möchte auch nochmal an diesen Gedanken erinnern. Die Ermahnung kommt aus Liebe. Die anderen lässt der Herr stehen. Seine Jünger ermahnt er aus Liebe, weil er Eifer hat für ihre Heiligung und damit ihr Gutes sucht. Wir dürfen die und sollen die Ermahnung annehmen in der Zuversicht und uns auch natürlich neu anfachen lassen. Ja, ich will wachsen. Und der Herr kann und will und wird das auch herbeiführen. Vielleicht nicht sofort. Vielleicht will er uns auch kämpfen sehen in einer Sache. Ich bin überzeugt, der Herr wird die aufrichtige Bitte um Heilung, um Heiligung nicht unerhört lassen. Damit bin ich am Ende für heute.